Bremen 2 Sommergäste. Hausbesuche mit Tom Grote.
Ja, herzlich willkommen. Es gibt was Neues hier auf Bremen 2. Statt Sommergäste die Hausbesucher. Heute der erste Besuch und das ist ein wirklich besonderer Besuch, denn ich bin hier im Studio in Bremen, habe aber heute trotzdem wen besucht in Hamburg, denn eingeladen hatte uns heute eine Frau, zu der manchmal ihr völlig unbekannte Menschen sagen, sie sprechen aber schön. Herzlich willkommen bei Bremen 2 bei den Hausbesuchen, Tagesschausprecherin und Moderatorin Linda Zervakis. Moin Frau Zervakis.
Hallo, ja, hallo, vielen Dank für die Einladung in mein Haus. Ja.
Sie lassen uns doch rein. Aber sagen Sie, Jim Jingle eben, hatten wir schon eine Klingel? Ja, Sie haben vermutlich auch eine. Wie klingt denn Ihre Klingel zu Hause? Wenn wir jetzt davor stehen und da klingeln, was käme dann da?
Ja, also dann müsste ich einmal runterlaufen. Also ich habe kein Haus, ich wohne in einer Wohnung und es gibt unten eine schönere Klingel als die hier oben.
Die
und
haben die mehrere hier oben Klingeln.
Also der Klingelton ist anders. Moment.
Jetzt so. Bin ich gespannt.
Der ist nicht so schön und das wurde auch schon moniert. Achtung. Der ist so schrill, den müsste man mal ändern, aber ich habe das Klingelsystem noch nicht verstanden.
Also gut, mit Klingeln kennen Sie sich nicht aus, aber jetzt habe ich geklingelt, haben das schreckliche Geräusch gehört, was Sie da gerade hatten. Jetzt stehe ich also virtuell bei Ihnen vor der Tür. Schuhe aus oder so rein, was sagen Sie?
Schuhe aus, klar, ach, Sie sind
immer ordentlich.
Sauber. Ja, ich bin sehr ordentlich, also fast schon penibel, was das angeht, das tut mir leid. Aber danach bin ich ganz entspannt.
Aber also wir sind ja nun entsetzlich pünktlich vom Radio, das kennen Sie ja bei der Tagesschau gar nicht. Wie ist denn das bei Ihren Gästen zu Hause? Die Pünktlichen sind die Besten? Ja, oder doch die zu spät kommen? Weil dann kann man doch vielleicht mal die ganz dreckigen Schuhe verstecken noch.
Ja, genau, eher so. Also ich habe überhaupt nichts. Ich glaube so bis 20 Minuten ist alles gut, weil ich das selber so handhabe. Ich bin ja auch ein bisschen Griechin und das ist immer der griechische Teil, der da manchmal durchkommt. Denn in Griechenland ist es so, wenn ich mich da mit meinen Cousins oder Cousinen verabrede und sage so, ja, lass mal um 3 treffen, dann meinen sie, ja, wieso? Und dann kommen die um 4 und dann sagen sie, ja, wieso? Wir haben doch gesagt nachmittags. Ich sage, ach so, ja, okay. Das ist, ginge in Deutschland nicht und ich bin grundsätzlich immer ein paar Minuten zu spät und sage dann immer, schreibt dann eine SMS und sagt so, es wird ein bisschen später, weil es gibt wirklich Freunde bei mir, die total draufstehen, ultra pünktlich zu sein. Deswegen, also da hat das mit der Integration noch nicht so gut geklappt.
Aber jetzt in der Wohnung selber, wenn wir so reingehen, eher leer und modern oder voll und altmodisch, was gilt da eher für die Einrichtung?
Nicht ganz leer, aber schon so, ich bin jemand, der gerne wegschmeißt. Also wenn ich den Sinn in bestimmten Sachen nicht mehr sehe, dann kommen die weg. Ich versuche dann den Nostalgie-Moment, oh, aber da sind doch so viele Erinnerungen dran. Ja, aber irgendwann sammelt sich das halt. Und wenn man dann auf den Dachboden geht, denkt man so, ja, so viel Nostalgie passt hier irgendwann auch nicht mehr rein. Also ich bin dann eher so dieses, ich frage dann auch nicht. Also ich bin da rigoroser als zum Beispiel mein Mann. Und irgendwann kommt dann die Frage, wo ist das eigentlich? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht.
Also Kind möchte ich nicht sein bei Ihnen, wenn das Kind solche, das wird dann gleich alles weggeworfen? Oder verschenken auch?
Auch, das auch. Also es kommt, Hauptsache ich habe das nicht mehr, ja.
Aber warum ist denn das so? Was haben Sie denn gegen Dinge?
Sie nehmen Platz ein und man muss sich ja irgendwann arrangieren. Es wächst ja alles. Man kauft sich ja immer wieder neue Sachen und dafür muss ja auch Platz geschaffen werden. Und dann muss ja dem neuen Gegenstand auch quasi ein Wertegefühl vermittelt werden, indem man diesem neuen Gegenstand Platz anbietet. Und wenn der nicht da ist, fühlt sich das neue Teil ja dann vielleicht nicht ganz wohl.
So. Und das soll sich jeder wohlfühlen bei Ihnen.
Ja.
Ich habe zum Beispiel über einen Gegenstand, Sie haben so wunderbare blau gestreifte Pantoffeln, habe ich gesehen. So Pantoffeln.
Ja, wahnsinnig schön.
Ja, bei Instagram. Da lassen sich auch gut Bremen 2 Interviews geben mit, gerade?
Ja, nee, ich habe im Moment keine an. Ich bin nur in Socken unterwegs. Und in dem Zusammenhang muss man einfach mal sagen, ich verstehe nicht, warum Hausschuhhersteller da irgendwie nicht was Schönes herstellen. Ich finde, Hausschuhe sind immer irgendwie hässlich. Und das, also wenn das keiner erfindet, werde ich das irgendwann erfinden, neben meiner Tätigkeit als Tagesschausprecherin.
Ja, aber wie sieht denn jetzt der schönste Zervakis-Hausschuh aus?
Mein Hausschuh,
ja,
ist
der Hausschuh ihrer Träume, genau.
Ja, das weiß ich ja nicht. Also wäre ich Designerin, ich bin ja dann doch nur Tagesschausprecherin geworden. Wäre ich Hausschuhdesignerin, würden wir jetzt aber auch nicht wahrscheinlich miteinander sprechen.
Wie sind wir jetzt auf Hausschuhe gekommen? Aber gut.
Was? Sie haben das gesagt, weil Sie meine Hausschuhe auf Instagram gesehen haben.
Stimmt.
Als ich mich für eine Schalte zugeschaltet habe. Und im Moment habe ich für Bremen sind leider keine Hausschuhe heute dabei. Sorry, ich habe heute leider kein Foto für dich.
Was ist denn das, apropos Foto, was ist denn das erste Bild, was ich an der Wand sehen würde, wenn ich reinkäme in die Wohnung?
Da hängt kein Bild, das ist eine Garderobe. Und dann das erste Bild? Mhm. Das ist ein Schwarz-Weiß, das ist quasi wie so ein Fuß, der aus Buchstaben besteht. Soll ich das mal abfotografieren, damit diejenigen, die gar nicht mehr gewohnt sind, Radio zu hören und nur noch in Bildern denken, soll ich das abfotografieren?
Das ist eine super Idee, dann packen wir das einfach auf unsere Internetseite oder bei Facebook und dann kann man den Fuß von Frau Kuppen, das ist doch super.
Oder und auch meine Füße?
Auch die, ja, das muss ich unbedingt haben.
Ohne Hausschuhe.
Ohne Hausschuhe in Socken. Aber apropos so angucken von Dingen, also Videoschalten machen mittlerweile viele in Corona-Zeiten. Haben Sie da eine besondere Ecke in der Wohnung für eingerichtet? Also so mit, was weiß ich, geschmackvollem Ölgemälde im Hintergrund oder gut sortiertes Bücherregal, sowas?
Nee, tatsächlich nicht. Es ist immer unterschiedlich.
Sie sind keine, die wen beeindrucken will, oder?
Nee, bin ich nicht. Also das ist mir viel zu anstrengend. Entweder... wie sagt man so schön in Hamburg, entweder ist das gleich oder nicht.
Aber so, wenn ich zum Beispiel so sehe, so Harry Potter Autorin J.K. Rowling, die hat ihr Bücherregal nach Farben sortiert, könnte man sie denn dafür wenigstens begeistern?
Nein. Ich habe aber noch Schallplatten hier stehen im Bücherregal, weil die da noch so super reinpassen. Nee, ich bin, daran sieht man, also es ist sehr...
leer, glaube ich.
Ja, wie... Nee, also ja, hört man auch. Es ist sehr hallig. Ich bin in einer großen Turnhalle. Ja, es ist ordentlich gut sortiert, sagen wir so.
Aber nochmal zurück auf diese Schalten, diese Videoschalten. Wäre das nicht auch fabelhaft, ja eben noch den Kindern in der Küche das Frühstück gemacht und dann husch ins Nachbarzimmer und dann das hier?
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Ja, also zuerst dies und dann die Nachrichten im Morgenmagazin in Socken von zu Hause präsentiert. Wäre
ja,
das was für Sie?
Natürlich, das habe ich mir tatsächlich vorgestellt, von wegen Homeoffice in Corona-Zeiten. Aber ich bin dann doch froh, dass ich rausgehen kann und dass ich mich dafür anziehen muss, weil ich glaube, ich würde irgendwann verschloddern. Ich würde dann irgendwann im T-Shirt da sitzen und die Nachrichten präsentieren und ich finde, das gehört sich aber nicht. Da muss noch ein gewisser Anstand mit dazu, was halt an der Kleidung sichtbar ist. Das muss da noch mit rein.
Aber T-Shirt ist eine Sache. Ich habe mich gerade gefragt, was glauben Sie, würde passieren, wenn Sie die Nachrichten, die Tagesschau mal in Maske verlesen würden?
In Maske?
Mhm. Maske aufnehmen. Eine Maske haben Sie ja immer, kriegen
so.
Sie ja, sondern so eine Maske auf.
Ja, dann würde sich keiner mehr auf den Inhalt konzentrieren, sondern jeder würde rätseln, warum hat sie das heute auf? Hat die Maskenbildnerin es heute nicht mehr hinbekommen? Hat sie es nötig? So. Und dann würde man gar nicht mehr auf den Inhalt dieser 15 Minuten achten. Und das wäre ja doof.
Wir hatten ja schon die blau-weißen Hausschuhe, die Socken auch. Im Bücherregal steht, sieht man ja auch in diesem Instagram-Post. Was kommt da jetzt rein? So Erziehungsbücher nach dem Motto, wie bekomme ich was
um
Grünes
Gottes
ins
Willen.
Kind? Auch nicht. Nee. Die schönsten griechischen
um Gottes
Sagen
Willen.
Auch, Gottes Willen.
Nee,
Krimis.
Nee, Krimis sind dabei. Es ist aber auch so, ich kriege ja immer mal wieder Bücher geschenkt und lasse mich darauf ein. Also so das aktuelle Buch, was ich gerade lese, ist von Rosie Price, Der rote Faden. Da geht es um eine Geschichte, das ist jetzt ein bisschen härter. Da wird ein Mädchen, eine Frau vergewaltigt von einem guten Freund und erzählt es lange nicht. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber. Sowas geht auch noch bis zu einem gewissen Grad. Es darf nicht zu heftig sein. Aber Erziehungsratgeber wird man bei mir nicht finden. Das mache ich nicht. Da ist mein Bauch einfach der bessere Ratgeber.
Sie brauchen Sie keinen Rat von außen mehr? Oder doch manchmal?
Doch, den hole ich mir, aber ich bin eher instinktiv unterwegs, was das Thema angeht. Und das funktioniert bislang, toi, 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 ganz gut. Wir sprechen uns zu Pubertätszeiten noch.
Ich wollte es gerade sagen, aber was machen Sie denn tatsächlich, wenn jetzt das Kind kommt und sagt, nee, Mama, das grüne Zeug, das esse ich da nicht. Wie geht es dann weiter bei Mama? Was macht die dann?
Dann sage ich, ja, ist okay, weil ich mochte es als Kind auch nicht.
Das ist auch eine Art von Erziehung. Jetzt haben Sie
ja, also gewisse Sachen kann ich dann auch verstehen und dieses, das zu durchbrechen, weil früher war man ja immer so, nee, aber ich musste das früher auch essen, das wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ich habe es früher gehasst Und das möchte ich meinen Kindern nicht antun. Und man muss sich dann, glaube ich, selber einfach im Kopf den Schalter umlegen und sagen, ist das jetzt wirklich nötig, dass ich ihn dazu zwinge oder sie dazu zwinge, das zu essen? Bringt es mir was? Also was bringt es mir in Erziehungsfragen? So, oder sage ich eben, pass auf, ich kann dich verstehen, Spinat ist einfach nicht unser Ding.
Unser, sagt sie auch gleich, ne? Ihr ist auch nicht.
Nee, frischer Blattspinat schon.
Aber sonst
der,
nicht.
Der andere nicht.
Jetzt gibt es ein zweites Buch von Ihnen, ja, Itzi Kletzi. Auch gibt es denn auf der Suche nach meinen Wurzeln, der Untertitel, gibt es denn einen Raum oder eine Ecke in der Wohnung für Ihre Wurzeln?
Sie denken jetzt an folkloristische griechische Teppiche und Gewänder und hier die Kette, mit der man spielt, die mit den alten Opis, Komboloi, ich weiß nicht, wie es, ne? Kennen Sie diese Kette, womit ältere Menschen, die im Café Nieren sitzen? Das ist hier nicht der Fall. Also wenn man hier reinkäme, würde man denken, es ist eine, ja, Durchschnitt ist ja nicht so schön, ne? Also es ist eine, ja, das ist aber eine durchschnittliche, eher skandinavisch angehauchte Wohnung. Modern, guter Geschmack.
Natürlich.
Wahnsinnig guter Geschmack. Doch, ich sehe es gerade, ich habe einen kleinen Wandteppich an der Wand. Der hat so ein bisschen Griechenland-Flair, aber es ist alles immer dezent gesetzt. Also ich komme hier nicht mit der griechischen Keule und habe Fischernetze an der Decke, in denen Plastikmuscheln hängen. Das habe ich nicht.
Bremen 2.
Schade,
also.
Ne?
Ach nein. Ich hätte zumindest so ein Bild mit weiß gestrichenen Häusern mit blauen Fensterläden vermutet, aber nicht mal nee, das. Gut.
Nein,
Bremen
2
mit den Hausbesuchen. Heute mit Tagesschau, Moderatorin, Sprecherin und Autorin Linda Zervakis. Und wir haben jetzt auch Musik, die kommt in ihrem neuen Buch Itzi Kletzi vor. Und zwar Franco Suriani. Was hat es mit dem auf sich oder mit dem Song?
Oh, das ist ja eigentlich modernere Musik, also wenn es von der Band ist.
Locomondo haben wir ja.
Locomondo, ja, sehr schön. Das, ich glaube, einfach mal anhören, und es ist so ein bisschen Reggae mit Griechisch. Das fand ich wiederum ganz interessant und kann man sich gerne mal anhören.
Also jetzt Reggae mit Griechisch von Locomondo und die Hausgäste auf Bremen 2 mit Linda Zervakis. Und aus griechischer Reggae von Locomondo, Franco Suriani war das. Bremen 2 ist hier mit dem Hausbesuch, und zudem hat uns heute Linda Zervakis von der Tagesschau eingeladen. Geboren in Hamburg-Harburg, Ausbildung in Hamburg, Leben in Hamburg, Arbeiten in Hamburg und dann noch mit dem typischen Hamburger Namen Zervakis. Alles wie es sein soll, wa?
Ja, kann man nichts machen, ne?
Ja, aber Ihre Eltern sind jetzt mal in den 60er Jahren aus Griechenland nach Norddeutschland gekommen, und wenn man Interviews sieht mit Ihnen heute, ja, dann geht es fast immer auch um Griechenland. Wie doll nervt es denn, dass Sie jetzt, ja, nur weil Sie Kind von Gastarbeitern sind, automatisch Griechenland-Expertin sein sollen?
Ja, es geht. Also ich sage dann ja auch, ich kann jetzt nicht Einzelheiten zur Finanzkrise nennen. Ich kann das so im Großen und Ganzen benennen. Und nur weil ich Zervakis heiße, bin ich nicht automatisch auch Fachmann. So, das muss man einmal dazu sagen, und dann verstehen es die meisten aber auch. So, es geht dann eigentlich immer ganz gut. Naja, und dass ich nicht Schmidt, Meier, Müller heiße, sondern Zervakis, da kommt man dann vielleicht eher drauf und fragt, sag mal, klingt das irgendwie griechisch? Und das ist aber völlig okay.
Und was sagen Sie dann? Ja, könnte sein. Zervakis, das ist
ja, stimmt. Es ist genau so, wie Sie denken.
Aber weil so viel Hamburg war bisher in Ihrem Leben, ich könnte mir vorstellen, Sie waren wohl sehr, sehr selten in Bremen?
Ich hatte, ein Onkel von mir hat in Bremerhaven zumindest gewohnt. Und den haben wir öfter besucht. Daher kenne ich so ein bisschen Bremerhaven. Aber Bremen war ich wirklich selten.
Dann Schande über Sie, mindestens.
Deswegen ja die Hausbesuche.
Ja, aber Sie haben schon gemerkt, dass Sie nicht in Bremen, sondern wir bei Ihnen sind jetzt gerade, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt.
Bis 28 haben Sie dann im Kiosk der Eltern gearbeitet in Hamburg. Und über diese Zeit gibt es einen Bestseller von Ihnen, Königin der Tüte heißt das Buch. Und Königin
der bunten Tüte.
Der bunten Tüte, Entschuldigung, natürlich, ja. Königin der bunten Tüte. Und das kann man ja relativ viel einfach und fehlerfrei aussprechen oder auch nicht, wie man gerade gehört hat.
Ja, bei Tüte denkt man sonst, ich hätte halt nur einen reingezogen. Ne? Dann hätte ich mir ständig einen gedreht, deswegen.
Haben Sie sich schon mal einen reingezogen und gedreht, Frau Zervakis?
Nee, ich habe das mal probiert, ich kann das aber überhaupt nicht ab. Deswegen bin ich froh darüber und es tut mir gar nicht gut. Ich bewundere Menschen, die das tagtäglich machen. Bei mir geht das gar nicht.
Gut, jetzt gibt es ein neues.
Gott sei Dank.
Jetzt gibt es ein neues Buch, weg von den Drogen. Jetzt gibt es ein neues Buch. Sie sind ja nun selber Moderatorin und Nachrichtensprecherin und wissen also, wie schwierig es ist, manche Sachen wirklich auszusprechen. Wollen Sie es allen schwer machen oder weshalb jetzt Etikietzi? So heißt ja das neue Buch.
Ja, das ist einfach mal ein bisschen Gehirnjogging. Gleich schon, wenn man in der Buchhandlung steht, Etzikietzi, so. Und das kann man, ich möchte einfach den Wortschatz ein bisschen ausbauen. Also ich sage immer, wenn man ins griechische Restaurant geht und man gefragt wird, und wie war das Essen? Und es war tatsächlich nur so lala, dann kann man super sagen, wie war es? Etzikietzi. So und so.
Wir haben halt gefragt, ja, was Bremer aus diesem Titel machen. Hören Sie mal.
Etzikietzi.
Da fällt mir nichts ein, leider. Das ist nicht deutsch.
Aus dem nordischen Raum hier irgendwo, finnisch oder keine Ahnung was.
Ich sag isländisch, würde ich vermuten.
Irgendwas ist daran falsch. Das ist selbst nicht lesbar, wenn man die ersten und letzten Buchstaben benutzt.
Die Buchstaben sind verdreht.
Ist Eike.
Nee, das musst du anders zusammenfügen. Das ist, wie nennt man das? Das ist ein Anagramm.
Weiß ich überhaupt nicht, was das sein soll.
Ich hab keine Ahnung.
Ja, ein Anagramm für Zerwakis. Super. Super, oder? Da sind wir da bei der Einrichtung.
Richtig gemacht.
Ja, aber da sind wir bei der Einrichtung der Wohnung. Eigentlich heißt Etzikietzi irgendwas Finnisches, oder?
Ja, es ist absolut, genau. Das ist der Finne im Griechen.
Aber so lala, Sie haben es gesagt, heißt Etzikietzi, was auf den ersten Blick zu Ihnen gar nicht zu passen scheint. Oder sind Sie doch so ein Lala-Typ?
Doch, ich habe viele so lala Momente in meinem Leben gehabt. Also darauf bezieht sich das. Und man kann Etzikietzi auch anders übersetzen als so und so. Also auf mich bezogen. Ich bin ja so ein bisschen Deutsche und so ein bisschen Griechin. Und deswegen Etzikietzi. Ich bin eigentlich Etzikietzi. Von beiden Seiten.
Was war denn der letzte lala Moment?
Der letzte lala Moment. Ach, als der NDR mir meine Sendung weggenommen hat und gesagt hat, es geht nicht weiter, weil wir haben kein Geld. Das fand ich Etzikietzi, ehrlich gesagt. Das war alles auf Anfang, die gibt es halt leider nicht mehr und deswegen, das war so ein Etzikietzi-Moment.
Das waren schöne Gespräche, ich habe das gern gesehen, das muss ich Ihnen sagen.
Tja, ja. Ich auch.
Und besonders ist mir auch dabei aufgefallen bei diesen Gesprächen, dass Sie offenbar keinen Kopfsprung können. Ist das wahr? Ich habe jedenfalls gesehen, dass Sie da als
vom
Einzige
Drei-Meter-Brett.
Vom 3-Meter-Pad, selbst der Herr Kubicki hat einen Kopfsprung gemacht, aber Frau Zerwakis eine Arschbombe war das, ne?
Warum? Ja, ich habe offensichtlich keine Spannung im Körper, wenn ich das mache. Und ich habe dann einfach zu viel Schiss, dass ich dann einen Überschlag mache. Und selbst ein Bauchklatscher vom 3-Meter-Brett tut ja schon wahnsinnig weh. Deswegen, da habe ich Respekt vor. Deswegen habe ich das gelassen und bin einfach so runtergeplumpst. Es sah nicht sehr elegant bei mir aus.
Ich würde wirklich allen Hörern empfehlen, schauen Sie es an. Das kann man im Internet nachgucken. Es ist großartig. Aber nochmal zurück zu dem neuen Buch. Den Impuls für dieses neue Buch, so liest man jedenfalls, hat Ihre Mutter Ihnen gegeben. Die hat Ihnen wohl überraschend eine Kladde mit Aufzeichnungen Ihres Lebens in die Hand gedrückt. Mhm. Was haben Sie denn als erstes gedacht, als Sie das dann in der Hand gehalten haben?
Ja, also ich wusste, dass, also sagen wir so, ich habe ja meine Mutter ist in Rente gegangen, die hat ja jahrelang diesen Kiosk gemacht und meinte irgendwann mal, ich schreibe auch noch mal ein Buch. Und ich so, ja, mach mal. So, und dann bin ich irgendwann aus der Frühschicht gekommen, war relativ müde und sie hat mich gelockt, weil sie selbstgemachte Pita gemacht hat, also Blätterteig mit Schafskäse. Und da bin ich natürlich gerne gekommen. Sie so, ja, bevor du die isst, habe ich hier noch was für dich. Ich habe mein Leben aufgeschrieben. Ich so, ist nicht dein Ernst. Und dann war es aber auch gleichzeitig so ein Schatz. Also ich habe da nicht sofort drin rumgeblättert, sondern ich so, ja, darf ich das mitnehmen? Und habe mich da die ganze Fahrt zurück drauf gefreut und habe es auch erst abends angefangen zu lesen im Bett, weil es so was Wertvolles war, weil ich jetzt auch nicht wusste, was erwartet mich da. Und das sind ja ganz persönliche Geschichten. Und sie hat es aber, ich glaube, sie hat es darauf angelegt, dass wir, also es haben danach auch meine Geschwister bekommen, dass wir so ein bisschen mehr Einblick bekommen. Weil man muss sich das so vorstellen, wenn man Gastarbeiterkind ist, dann sieht man seine Eltern relativ wenig, weil die Eltern immer arbeiten. Also es war schon früher so, als sie in den Fabriken gearbeitet haben, sind die früh morgens um 6 zur Arbeit gefahren. Da war ich bei einer Tagesmutter und sind spät abends wiedergekommen. Und als meine Mutter, weil mein Vater irgendwann gestorben ist, diesen Kiosk übernommen hat, ist die halt morgens um 5 hat die sich fertig gemacht, ist zur Arbeit gefahren, hat den Kiosk um 6 Uhr aufgemacht. Um 21 Uhr war Schluss. Bis sie zu Hause war, war es kurz nach 9:30. Da hat man nicht noch groß Lust, einen Schwank aus seinem Leben zu erzählen. Und deswegen war es ihr, glaube ich, so wichtig, ihre Notizen aufzuschreiben oder ihr Leben aufzuschreiben.
Was haben Sie denn ganz Neues gelernt über Ihre Mutter?
Also ich habe so ein paar Geschichten, hat sie intensiviert. Also dieser Wunsch nach Bildung, der ist so groß gewesen bei meiner Mutter und der ist ihr verwehrt geblieben, weil sie wäre gerne auf die weiterführende Schule gegangen. Und ihr Vater hat aber knallhart gesagt, nee, du hast noch einen jüngeren Bruder. Und Jungs waren damals mehr wert als Mädchen, weil bei den Mädchen hieß es, bei dir ist eigentlich nur wichtig, dass du weißt, wie der Haushalt funktioniert und wie Kochen geht, damit wir dich irgendwann verheiratet bekommen. Und das nochmal so in aller Härte zu lesen, das war schon hart, weil was habe ich für ein Leben dagegen? Also hier ist Bildung frei verfügbar und jeder hat ein Recht darauf und ich habe das nutzen können. Und das muss ihr, glaube ich, einfach so im Nachhinein nochmal ganz, ganz doll wehtun. So, das war das eine. Und ich habe halt viel erfahren über meinen Opa und über die Zeit, als die Deutschen in Griechenland waren und wie bitterarm eigentlich meine Familie war. Und auch, dass der diesen Drang hatte, aus diesem bisschen, was er hatte, was Besseres draus zu machen. Also er war einer mit der wenigen im Dorf, der lesen und schreiben konnte und hat dann fürs Rathaus gearbeitet. Und das ist quasi so eine Parallelgeschichte. Das war bei meiner Mutter auch so. Die hat auch mehr aus ihrem Leben gemacht, als sie eigentlich sollte. Und bei mir war es auch so. Also als Gastarbeiterkind hatte ich auch nicht viel Geld zur Verfügung und habe dann gesehen, was meine Mitschüler an Freiheiten, an Reisen und so weiter, an Hobbys umsetzen konnten, was ich alles nicht hatte. Und trotzdem habe ich aber irgendwie immer versucht, das Beste daraus zu machen und ja, bin auch immer wieder einen Schritt weitergekommen. Und das ist quasi, wenn Sie so wollen, über Generationen eine Parallelgeschichte, die immer wieder auftaucht.
Wenn man jetzt die beiden Bücher, die Ihre Familiengeschichte behandeln, so nebeneinander legt, dann fehlt eine Geschichte, die irgendwie nur ganz, ganz zart angedeutet wird, nämlich die, wie Ihre Eltern zusammengekommen sind. So eine absichtliche Lücke?
Das war nicht besonders romantisch damals. Also die haben sich kennengelernt über, ihre Schwester sollte verheiratet werden, das war damals noch so. Und hat einen jungen Mann kennengelernt, der einen Bruder hatte. Und das war dann mein Vater. Den hat meine Mutter kennengelernt. Und dann hieß es so, ach Mensch, guck dir den doch mal an. Und dann sind die erstmal zusammen, dann waren die tatsächlich beide in der gleichen Fabrik untergebracht. Und dann war es mehr oder weniger so, ja, wir verstehen uns ja gut, dann lass uns jetzt mal heiraten. Also es war nicht besonders romantisch, deswegen findet man dazu auch nicht so viel.
Aber vieles über Ihre Familie klingt erstmal lustig, auch wenn Sie das so erzählen wie gerade eben. Ne? Aber wenn man nicht drüber nachdenkt, ist es gar nicht so wirklich lustig. Woher kommt bei Ihnen bloß dieses nicht zu ernst?
Ich glaube, das ist so ein bisschen unsere griechische Seele zwischen Melancholie und himmelhochjauchzend. Wenn man da den Durchschnitt nimmt, ist man vielleicht bei diesem, ach, das klingt immer so ein bisschen lustig. Wenn man es aber dann nochmal genauer liest, sind es eigentlich sehr viele traurige Geschichten. Nur ich habe für mich irgendwann festgestellt, nur in dieser Trauer mich rumzuwälzen, das macht mich krank, das kann ich nicht. Und wir haben halt auch einen sehr großen Humoranteil bei uns in der gesamten Familie. Also ich denke dann immer an die Abende im Dorf, wenn die Familie zusammenkommt, was so roundabout 25 bis 30 Menschen immer so, das ist noch wenig, zusammenkommen. Und die haben halt alle einen wahnsinnig guten Humor. Obwohl sie danach auch, also es ist wirklich so, die lachen eben noch und dann sind sie todtraurig und heulen und also richtig mit Tränen fließen und. Und im nächsten Moment lachen sie wieder. Also das ist irgendwie bei uns und das habe ich mir offensichtlich bei den vielen Sommerurlauben abgeguckt und das hat mir besser gefallen, als immer nur traurig zu sein.
Beim ersten Buch haben Sie gesagt, so ähnlich sei alles passiert, aber Zitat von Ihnen, vom Schummel Griechen könne man keine genauen Fakten erwarten. Jetzt nochmal zurück zum Anfang, ja? Sie sind doch Hamburgerin oder stummeln die da auch alle?
Nee, ich bin Hamburgerin. Also für viele ist ja Harburg gehört nicht zu Hamburg. Ich bin in Harburg groß geworden.
Falsche
aber
Elbseite.
Harburg ist, ja genau, hat ja schon Jan Delay gesungen. Dafür wird er auch nochmal die Ohren langgezogen bekommen. Aber es gehört definitiv zu Hamburg. Also ich bin Hamburgerin. Da kann ich nichts kann ich nichts dran machen. Also finde ich auch super.
Die demnächst nach Bremen kommen wird, wie wir ja abgemacht haben beide, ne?
Ja, genau.
Die Hausbesuche auf Bremen 2. Heute mit Linda Zervakis, Moderatorin und Tagesschausprecherin. Hier ist Bremen 2 und bei uns gibt es statt Sommergästen Hausbesuche. Und heute nun besuchen wir alle sozusagen in Hamburg Linda Zervakis, Journalistin, Tagesschausprecherin und Autorin. Geschrieben hat sie unter anderem den Bestseller Königin der bunten Tüte und da geht es ja um ihre Kindheit als Gastarbeiterkind in Hamburg-Harburg. Der Kiosk, wir haben es schon gehört, war ein Sack voll Arbeit und gleichzeitig auch ein Ort zum Schwatzen und zum Aufeinandertreffen von wirklich unterschiedlichsten Menschen. Vermissen Sie und Ihre Mutter, die ja seit Jahren pensioniert ist, den Kiosk heute manchmal?
Ich glaube, meine Mutter mehr als ich, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe da für mich die Schule meines Lebens erlebt und es hat mir am Ende gereicht, so für mich persönlich, weil so einen Kiosk zu haben, heißt auch auf Freiheit zu verzichten. Also weil man da jeden Tag hin muss, um diesen Kiosk zu öffnen. Und das hat mich irgendwann genervt, dass ich aufgrund dieses Kiosk nicht ins Ausland konnte, nicht nicht den Studiengang studieren konnte, den ich gerne wollte. Es wäre in Berlin gewesen. Also der hat mich dann irgendwann auch wahnsinnig genervt. Und trotzdem habe ich da halt über Menschen alle möglichen Facetten kennengelernt. Deswegen sage ich, das ist so eine Art Lebensstudium, weil da wirklich jeder Mensch hinkommt. Von bis, von ganz unten, also vom Arbeitslosenhilfeempfänger bis zum reichen Bauunternehmer im Jaguar, die waren alle da.
Gibt es denn so einen Satz von Ihnen, wo Sie sagen, das ist die Essenz von dem, was ich da gelernt habe in dieser Zeit?
Es kommt auf den Menschen an. Also selbst, wir hatten halt einen, der Johnny hatte ein Spinnennetz im Gesicht tätowiert. So, da kriegt man im ersten Moment natürlich Angst. Also würde ich den oder hätte ich den damals so auf offener Straße gesehen, hätte ich gedacht, oh Gott, schnell, lass mal einen Bogen drum machen, Vorsicht, wer weiß, was das für einer ist. Am Ende unterhält man sich mit Johnny und merkt so, ja, der hat halt auch sein Päckchen zu tragen. Das ist eigentlich eine ganz liebe Seele. So dieses, das ist so, ja, die Essenz, die ich da mitgenommen habe.
Aber eine ganz andere Essenz, ich habe gerade nämlich gerade gefragt, dass das Wort Kiosk, gibt es das überhaupt im Griechischen?
Das ist Periptero.
Aha, und wie haben denn Ihre Eltern denn der Verwandtschaft eigentlich erklärt, was Sie da jetzt genau machen?
Ja gut, wir haben dann halt gesagt, wir haben jetzt ein Periptero, wir haben halt wie so einen kleinen Tante-Emma-Laden, gibt es ja auch nicht das Wort in Griechenland, also wie so einen kleinen Supermarkt, so hat man das dann erklärt. Und dann, also mit diesem Wort Periptero weiß aber auch jeder, okay, was das arbeitszeitentechnisch bedeutet und dass eigentlich alles vorhanden ist. Wir hatten auch Sicherungen und Feinstrumpfhosen.
Aber wenn Sie sagen, alles bis 21 Uhr war bei Zervakis offen, da kam doch bestimmt der ein oder andere, der jetzt zum Beispiel den Geburtstag seiner Liebsten oder seines Liebsten vergessen hatte. Was hätten Sie dem denn aus dem Sortiment als Geschenk auf den letzten Drücker empfehlen können?
Also entweder, wenn er sich noch kreativ betätigen will, die Backmischung, ne? Oder halt die bunte Tüte. Das kommt immer gut an. Und je nachdem, wie man drauf ist, vielleicht noch eine gute Zeitschrift dazu plus das Entschuldigungsschreiben. Wir hatten auch Karten. Also die Karte kann man dann auch noch dazulegen. So hätte ich mich, oder vielleicht noch den selbstgemachten Tzatziki von meiner Mutter. So, guck mal, ich war in Griechenland.
Und
habt ihr ein bisschen Urlaubsstimmung.
Ja, ja. Also ich könnte zu Ihnen zum Geburtstag kommen und Ihnen eine Zeitung mitbringen und Sie wären froh darüber.
Also man muss mir auch gar nichts schenken. Das hat sich so entwickelt, ich brauche das nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich meine Leute um mich herum habe. So, also das ist mein größtes Geschenk, weil bei mir Zeit einfach ein limitierter Faktor geworden ist. Zeit, um mich entspannt mit Freunden zu treffen, durch Family, durch Schichtdienst und. Und das ist für mich das größte Geschenk, zusammenzusitzen mit Menschen, die ich mag.
Wir haben ja nun die Hausbesuche. Das heißt, wir sind Gast bei Ihnen zu Hause und für einen anständigen Gast gehört sich trotzdem ein Gastgeschenk. Und der Redakteur der Sendung, Bernd Scholz, der hat wirklich keine Kosten, keine Mühen und keine Kosten gescheut und hat ja ein Parfüm besorgt. Ne? Mhm. Und sie kriegt schon Angst. Ein Parfüm besorgt, was wir Ihnen dann nach der Sendung irgendwann gerne zukommen lassen würden. Das Parfüm heißt wirklich, Janine D. Jetzt dürfen Sie die Geschichte dazu erklären erstmal erzählen bitte, würden Sie empfehlen, dass ich das jetzt hier sozusagen mir auf die Hand sprühe oder sagen Sie, machen Sie es lieber nicht?
Lieber nicht.
Was hat es mit dem Parfüm auf sich?
Janine D., das war früher so ein 80er-Jahre-Parfum. Das war das Parfum, was man haben sollte. Und meine Mutter hatte das, ich glaube, die hat noch so ein, also in Griechenland ist es oft so, dass so Flakons aufbewahrt werden. Die sehen halt auch aus wie neu, die werden halt täglich abgestaubt und die könnten auch immer noch irgendwo in der Parfümerie stehen, weil sie einfach aussehen, als hätte man sie nie in der Hand gehabt. Und Janine D. war damals der Inbegriff für das coole Parfum, was man haben musste. Und dieser Name Janine D., ja, das glaube ich ja nicht.
Das haben
ja
wir tatsächlich besorgt. Das ist ein grünes Cover, so mit so einem Schriftzug draufgeschrieben. Ich muss das mal probieren. Moment mal. Ui. Was, welche Aufgabe hatte das denn bei Ihnen zu Hause? Das riecht ja gefährlich.
Ja, ich meine, das war wie 4711. Das war, schlimmer. Also das war in der gleichen, ja, aber das war so in der Liga früher. Also ich habe mich noch mit 4711 eingesprüht und mit Tosca, weil ich dachte, hey, so, und die Jungs halt mit Tabak oder mein Bruder halt zumindest. Und dann kam Janine D. und ich fühlte mich so, als wäre ich das It-Girl auf der Schule. Ich sah natürlich nicht so aus, aber rein geruchstechnisch hätte ich dann endlich mal mithalten können.
Was war denn mit Ihnen auf der Schule? Wie fanden Sie sich denn selber gar nicht gut?
Nee, ich fand mich nicht so gut. Also ich sah halt nicht so aus, wie so dass ich viele Angebote bekommen hätte von Jungs, die mal mit mir ausgegangen wären. Was super war, weil ich hatte ja eh keine Zeit, weil ich ja entweder in der griechischen Schule war nachmittags noch oder ich musste halt am Wochenende ja im Kiosk aushelfen. Deswegen war das super, dass ich eigentlich ja, in einer Skala von 1 bis 10 vielleicht so bei 4 minus war. Oh. Ja, es war so, durchgezogene Augenbrauen, sehr viele Haare. Ich habe Gel und Haarspray sehr spät für mich entdeckt. Das hätte vielleicht schon einiges verhindert an Frisuren oder zumindest minimiert an Volumenausbrüchen. Und auch so klamottentechnisch, so die Kombis, die ich hatte, die waren jetzt nicht so, also jetzt im Nachhinein, wäre ich jetzt mit der Kombi in Berlin, ich erinnere mich immer gerne an meine lilafarbene, ja, wäre ich voll die Hipster-Braut. Damals hat man das noch nicht gesehen. Also ich war meiner Jugend einfach schon wahnsinnig weit voraus.
Das glaube ich sofort. Zu lilafarbene wäre das dann Weitergang, lilafarbene Latzhose, der Satz?
Nee, lilafarbene Breitkordhose mit dem beigefarbenen Feinkord-Anorak meines Bruders, den ich natürlich auftragen musste. Und die Kombi war jetzt nicht so. Ich habe dann irgendwann Flohmärkte für mich entdeckt und habe dann da Mickey-Maus-Pullover gekauft. Aber also das war halt immer ein sehr irrer Mix. Das waren halt auch die 80er, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ich muss Ihnen wirklich sagen, mir tränen sich wirklich die Augen von diesem Parfüm. Janine D., da hätten Sie, ich wäre davon gelaufen vor Ihnen, wirklich. Aber Sie haben mal gesagt, jetzt wirklich mal ernst, Sie haben mal gesagt, die Armut war Ihre Diskriminierung bis ins Teenageralter. Haben Sie mit Ihren Brüdern in einem Zimmer gewohnt, die Familie auf 68 Quadratmetern. Da lässt man sich von Schulfreunden lieber nicht einladen zu sich selber, oder doch?
Nee, genau das ist es. Also mein Glück war, dass ich immer einen Sommerferien Geburtstag hatte, wo eh niemand da war. Deswegen fiel das nicht so auf, wenn ich nicht gefeiert habe. Aber ich hatte Mitschüler vor allem nachher auf dem Gymnasium. In der Grundschule war das noch nicht so ein Thema. Auf dem Gymnasium hatte ich viele Ärztekinder, Rechtsanwaltskinder, die in schönen Häusern gewohnt haben. Jedes Kind hatte sein eigenes Zimmer. Selbst ein Reihenhaus sah für mich schon, hatte schon was palastartige Züge. Und die Mütter haben mit ihren Kindern gebastelt und es gab selbstgemachte Geschenke, wenn man da auf dem Geburtstag war. Und es war immer irgendwie toll. Bei mir war so, ja, was biete ich denen denn dann an? Nur Schokoküsse? Wird schwierig. Und ich habe mich dann dafür immer geschämt. Oder die hatten dann ja auch entsprechende Hobbys, also Tennis und Hockey. Dafür musste man einfach im Monat mehr bezahlen als für Geräteturnen, was ich gemacht habe.
Das heißt, die haben sich auch arm gefühlt.
Ja, wir hatten das Geld nicht. Also in dem Moment, wo man halt auch weiß, wie man, dass man mit seinen Eltern zum Sozialamt muss, um dort Paragraph 5 Scheine auszufüllen oder halt der monatliche Bescheid vom Arbeitsamt, so und so lange bekommen sie noch Arbeitslosengeld. Wir mussten das ja zum Teil für unsere Eltern übersetzen, weil die damals keine Deutschkurse hatte. Also da ist man dann ganz klar, das sieht man dann schwarz auf weiß, okay, unser Geld ist limitiert, wenn wir denn überhaupt am Ende des Monats noch was davon übrig hatten mit drei Kindern.
Aber wenn ich Sie so richtig höre, dann ging es nicht nur um Geld, sondern auch um Zeit, richtig?
Es ging, ja, das war beides, ja, genau. Aber das, also wenn man kein Geld hat, ist man ja auch entsprechend eingerichtet. Ich hab dann die Wohnung meiner Mitschüler gesehen und habe gedacht, boah, was für tolle Schrankwände. Und bei uns war es halt Gelsenkirchener Barock. So, das war das eine. Und die Zeit, insofern, die ich halt mit meinen Eltern nicht hatte, die sich mit mir beschäftigt haben. Da kann ich denen gar keinen Vorwurf von machen. Dadurch bin ich halt sehr früh selbstständig geworden. So, das ist dann halt der Vorteil, den man da wieder sehen muss. Aber dadurch habe ich halt dieses, ja, wie gesagt, Basteln, Nähen, was deutsche Mütter mit ihren Töchtern gemacht haben, hatte ich halt nie. Kann das auch alles nicht, kann bis heute nicht basteln.
Teenager rebellieren? Finden prinzipiell doof, was ihre Eltern machen. Ihre Jugenderinnerungen klingen jetzt nach so Kiosk-Frühdiensten und nach ganz, ganz viel Disziplin. Hat denn Linda nie den Eltern den verbalen Mittelfinger mal gezeigt?
Erst später. Erst später, so glaube ich, mit 18, weil das war für mich so dieses, so jetzt, das ist ja, steht hier offiziell überall drin, mit 18 kann ich machen, was ich will, und habe mich trotzdem nicht alles getraut. Aber da war dann so, jetzt ist mal gut, ich gehe trotzdem heute Abend aus und stehe aber morgen früh um 5:30 fahre ich dich in den Kiosk und danach fahre ich in die Metro und kaufe ein. Das mache ich so. Aber ich möchte heute Abend ausgehen und das lasse ich mir nicht verbieten. So, sowas, das war meine Rebellion. Meine Pubertät war insofern nicht rebellisch, weil in der Zeit mein Vater gestorben ist. Also der ist gestorben, als ich 14 war, also mittendrin. Und dadurch konnte ich die quasi gar nicht, also wenn ich mich zurückerinnere, habe ich jetzt da nicht groß rebelliert, und weil ich mit anderen Sachen beschäftigt war, mit ernsteren Themen.
Fleißig sein und nicht auffallen, haben Ihre Eltern Ihnen in Deutschland mit auf den Weg gegeben. Ist das ein Rat, den Sie auch heute Einwanderern geben würden oder gleich jedem?
Grundsätzlich jedem und Einwanderern insofern. Also das, was meine Eltern mir immer gesagt haben, war, wir wollen hier nicht auffallen, wir sind hier zu Gast, wir sind, ne, das ist nicht unser Land, wir wollen nicht auffallen, wir haben ja eine Chance, benimmt euch anständig, macht alles, seid gut in der Schule, damit ihr es mal besser habt als wir und damit es keinen Grund gibt, sich über uns zu beschweren. Das war, so bin ich groß geworden, und ich glaube, das war aber letztendlich auch der Schlüssel unserer Integration, weil wir nicht großartig aufgefallen sind. Wir haben uns hier total angepasst und auch die, ich sage immer, die Spielregeln dieses Landes komplett wahrgenommen. Ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn man zu jemandem nach Hause kommt, so wie Sie jetzt, Hausbesuch, und Sie kommen rein und sagen so, ja, echt eine schöne Wohnung, aber das Bild, das geht ja gar nicht, oder die Tapete, oder das macht man nicht. So, und das war eigentlich immer ein ganz guter Hinweis von meinen Eltern, zu sagen so, jetzt versteht ihr das würde man so nicht machen. Und ich glaube, wie gesagt, das war für uns ja die gelungene Integration. Und das würde ich tatsächlich auch Menschen empfehlen, die hierher kommen, nicht so weitermachen wie bisher, weil hier einfach andere Spielregeln gelten. Und wenn man sich an die hält, hat man es einfacher.
Sagt Linda Zervakis von der Tagesschau. Und bei der sind wir heute, wie gesagt, auf Hausbesuch hier auf Bremen 2, obwohl Tagesschau, denke ich gerade, ist ja völlig Pillepalle. Richtig berühmt geworden ist Linda Zervakis natürlich durch ein Musikvideo der Beginner, nämlich zu diesem Song. Es war einmal. Mehr dazu gleich. Ja, nix, viel zu lang fürs Radio. Statt Sommergäste, Hausbesuch hier auf Bremen 2. Und heute sind wir bei Linda Zervakis zu Hause, Journalistin, Tagesschausprecherin und Autorin. In ihrem neuen Buch Itzikietzi geht sie auf die Suche nach ihren Wurzeln in Griechenland. Im Podcast Gute Deutsche spricht sie über Integration in Deutschland. Sie wohnt in Hamburg. Und da dürfen wir sie alle heute per Leitung besuchen. Und eben hatten wir die Beginner mit Es war einmal und im Musikvideo mit dabei Linda Zervakis. Muss man sich so einen Auftritt eigentlich von den Chefs genehmigen lassen da von der Tagesschau? Oder machen sie einfach so, ja?
Nee, das muss ich mir genehmigen lassen. Also ich habe mich wahnsinnig über diese Anfrage gefreut und habe dann meinen Chef natürlich schon so ein bisschen suggeriert, wäre schon gut, wenn ich da mitmachen könnte. Nee, davon lässt er sich natürlich nicht beeindrucken, aber das war so, nee, dadurch, dass es kein politischer Text war, war es völlig okay. Und das finden die ja dann auch durchaus mal witzig, wenn dann die Frau, die ernste, die seriöse Frau aus der Tagesschau in einem Musikvideo mitmacht. Und ich meine, die Beginner, damit bin ich quasi auch, das waren auch so meine ersten Hip-Hop-Sachen, die ich gehört habe. Und deswegen war es eine ganz, ganz große Ehre, da mitgemacht zu haben.
Das heißt, Sie finden auch Hip-Hop viel in Ihren CDs jetzt gerade bei sich zu Hause?
Ja, ich habe auch, also ich hatte mal einen Freund, der auch für Deichkind damals das Label mitgemacht hat und so. Und dadurch bin ich halt auch auf Deichkind gekommen. Und doch, Das fand ich spannend damals, als das so losging, Mitte der 90er. Es waren ja so mit Fantastische Vier und so weiter. Das hat mir gut gefallen.
Und textsicher?
Nee, ich bin in keinem Lied textsicher. Das ist ganz schlimm bei mir.
Das ist schlimm, weil man singt mit und die Leute im Radio kennen den Text nicht, oder?
Mhm. Kann ich auch nicht.
Aber wie ist denn jetzt bei den Büchern? Wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie haben jetzt das erste Buch geschrieben mit der bunten Tüte oder jetzt auch Itzi-Kitzi, muss man das komplette Buch dann den Chefs von ARD aktuell, also bei der Tagesschau, vorlegen und die sagen dann, ja, kannst du machen oder nicht?
Nee. Ich habe vorher gesagt, so, ich habe das und das vor und das kommt ungefähr rein und dann vertrauen sie mir.
Da lacht sie ganz laut. Warum? Weil man ihnen nicht vertrauen sollte?
Nee, also doch, das ist, ich würde da, glaube ich, nicht Sachen machen, die zu weit gehen. Und ich bin da ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich glaube, ich habe ganz gut im Gefühl, wie weit ich gehen kann und wie weit nicht. Trotzdem habe ich auch so bei Auftritten oder so, lasse ich mir das vorsichtshalber auch genehmigen. Und dann ist so, ja, das kannst du natürlich ohne Probleme machen. Und wenn ich mir manchmal nicht sicher bin, dann frage ich auch extra nochmal nach, wäre das so gut? Weil es gibt vielleicht die und die Bedenken oder sollte ich es lieber lassen? Also so ehrlich bin ich dann schon.
Es gibt ja Beispiele von Kollegen und Kolleginnen, die sich mit der gewonnenen Prominenz nicht ganz weise Karriereentscheidungen ans Bein geholt haben. Was sind so Sachen, von denen Sie sagen, würde ich nie machen?
Dschungel zum Beispiel oder auch so Let's Dance oder sowas. Niemals. Das ist für mich komplett ausgeschlossen. Also das ist so das Erste, wo ich sofort sage, nee, auf gar keinen Fall. Ich weiß jetzt nicht, an was Sie gedacht haben.
Nö. Ich frage, oder? Es geht ja um Sie und nicht um mich. Das ist ja,
ich würde natürlich wahnsinnig gerne Uso-Werbung machen, aber kann ich ja nicht.
Aber gehen wir mal ein paar Jahre zurück. 17. Mai 2013, ja, da klingelt es bei Ihnen. Zur Hilfe, es war kein Geburtstag, aber Sie wissen, was es war, ne?
Mhm. Na? Das war meine erste 20 Uhr Tagesschau.
Was war das größere Problem? Der Heuschnupfen oder die Texte?
Ach, also der Heuschnupfen war auch fies. Und die Aufregung, nicht die Texte. Die Texte waren human, das war alles okay, aber die Aufregung, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Herz bis hoch in den Hals schlägt. Und ich dachte, das hört man. Also so, man muss ja, man kriegt ja so Sprechtraining auch schon früher beim Radio und so, wie man sich seinen Puls runterbekommt, wie man eine ruhige Stimme behält und so. Und das habe ich versucht, mir alles wieder vor Augen zu führen, aber es hat nicht gewirkt. Und ich habe wirklich gedacht, so, ich rede so, als hätte ich gerade einen Marathon hinter mir. So, aber es ging ja. Ich habe es mir danach irgendwann mal angeguckt. Es ging. Aber innerlich fühlte sich das ganz schlimm an.
Sie haben was draußen gesehen von der Aufregung oder waren Sie ganz überrascht, wie Sie ruhig Sie dann selber gewirkt haben?
Also ich war jetzt im Nachhinein, sehe ich schon, dass ich aufgeregt war. Aber ich war überrascht, dass ich nicht so aufgeregt war, wie ich eigentlich dachte.
Aber Sie haben mal in Interviews gesagt, das Sprechen selber ist jetzt die eine Sache, aber ich meine, da gucken wir 14 Millionen Leute zu. Sie haben jetzt mal in Interviews gesagt, dass Sie sich versucht haben, auf diese neue Phase von Bekanntheit wirklich vorzubereiten. Kann man das wirklich, sich darauf vorbereiten, dass einen hinterher jeder kennt?
Habe ich das gesagt?
Ja, haben Sie gesagt.
Naja, was heißt vorbereiten? Also das
frage ich Sie.
Sagen wir so, das Gute ist, wenn man vom Radio kommt, dann war es höchstens mal so im Schuhgeschäft, wenn man dann unterschrieben hat und die haben dann irgendwie die EC-Karte so, ich kenne sie doch aus dem Radio. Das war schon das Höchste der Gefühle. Jetzt hat man natürlich das Bild dazu. Also muss man sich so ein bisschen drauf einstellen, dass ich jetzt nicht mehr komplett ungeschminkt. Also ich mache mir zumindest schon mal den Concealer auf die dunklen Schatten, dass die Leute das Gefühl haben, oh ja, sie sieht müde aus. Wahrscheinlich hatte sie Schichtdienst. So, ich muss mich da selber so ein bisschen drauf vorbereiten. Und das Gute ist, ich bin ja jetzt kein Top-Entertainer, also kein Show-Moderator, wo die Leute vielleicht durchdrehen würden auf der Straße und sagen, hey, bist du nicht? Klaas Häufer Umlauf. So. Nein, bin ich nicht. Bei mir geht das dann halt doch sehr, also gerade die hanseatische Zurückhaltung kommt mir da auch sehr entgegen. Ne? Die Hamburger, die gucken. Dann merke ich, dass sie gucken, dann gucke ich zurück und dann gucken sie verschämt zur Seite, vergewissern sich nochmal, das war doch hier die Tante aus der Tagesschau und dann ist auch gut. Oder halt, es kommen ältere Menschen auf mich zu, die sagen, sie sind doch die Frau Zawakis aus der Tagesschau. Ich so, ja. Ja, ich hätte sie jetzt gar nicht erkannt, aber ich habe sie eben sprechen hören. Sie sprechen immer so schön deutlich.
Da sind wir wieder beim Anfang. Aber jetzt ist ja nicht nur die Tante aus der Tagesschau. Auch bekannten Menschen passieren unangenehme, ganz alltägliche Dinge. Was weiß ich, einer drängelt sich vor beim Einkaufen oder so. Ist man dann auch zurückhaltend, weil immer automatisch in der Tagesschau? Wirklich? Sie lassen den einfach vorgehen? Ach.
Ja, also nee, ich spreche den dann freundlich drauf an, aber ich früher wäre ich aufbrausender gewesen und hätte auch gesagt, sag mal, Alter, geht's noch? Mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt denke ich das ganz laut und hoffe, dass es nicht aus meinen Ohren rauskommt, weil ich so laut denke, dass es da rausplatzen könnte. Und nehme mich zurück. Ja, und wenn ich fluche im Auto, dann immer bei geschlossenem Fenster.
Wann hilft diese Art von Bekanntheit?
Wann?
Oder wobei?
Vielleicht bei Arzttermin? Ich weiß es nicht. Oder Friseurtermin? Ja, das habe ich gesehen. Sie haben ja wirklich nur noch Zotteln auf dem Kopf. Ist gut. Kommen Sie mal übermorgen vorbei. So,
aber wussten Sie, es gab mal eine Umfrage? Laut der dachten bis in die 70er Jahre die meisten Deutschen, der Sprecher der Tagesschau, der jeweilige, der wäre auch immer automatisch dadurch ein Mitglied der Bundesregierung. Schade, dass es heute nicht mehr so ist.
Nein, um Gottes Willen, nein, ich gebe ja auch so an, ich sage ja dann auch so, ja, ich, also Frank-Walter Steinmeier kennen Sie, direkt dahinter komme ich, so, und dann ist die Sache auch geklärt, dann haben die Leute Respekt und lassen einen auch in Ruhe, das macht man halt so in so einem Nebensatz, dass das gar nicht so groß auffällt, dann ist das schon okay.
Aber wann nervt es dann diese Art von Bekanntheit, Sie können ja nirgendwo hingehen, ohne dass einer sagt, was hat die denn wieder für Zotteln auf dem Kopf?
Nee, das ist entspannt, also es ist ja wirklich nur dann auch eine Nachrichtensprecherin, das meine ich halt, wäre ich jetzt Showmoderatorin, wäre das glaube ich, wäre ich in einem anderen Fokus. Also ich habe noch ein relativ normales Leben. Vielleicht aber auch, weil ich immer so viel zu tun habe im Kopf. Also ich habe immer so, jetzt musst du gleich das noch, dann musst du das noch. Bei mir ist es auch so, wenn Freunde so dieses Linda, hallo. Also, oh ja, sorry, ich war gerade in Gedanken. Also ich bin eigentlich immer in Gedanken und kriege das dadurch auch gar nicht so mit. Vielleicht ist das auch mein Schutz. Selbst eingebauter Schutz.
Aber ist es nicht manchmal so, dass Leute wirklich zu Ihnen kommen mit so einer Art Vertrautheit, die überhaupt nicht angemessen ist, weil sie eben glauben, Sie zu kennen, weil Frau Zerwakis relativ häufig um 20 Uhr bei denen dann zu Hause im Wohnzimmer sitzt? Mm-mm. Das passiert nie.
Mm-mm. Nee, weil ich aber auch eher tagsüber anders aussehe. Ich habe ja, wenn Sie so wollen, meine Arbeitskleidung abends an. Also ich bin relativ selten privat im Hosenanzug anzutreffen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich eigentlich relativ in Ruhe gelassen werde. Es hört sich fast so an wie so ein Aufruf. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Bremen 2. Wenn Sie Frau Zerwakis das nächste Mal sehen, sprechen Sie sie doch an. Sie steht drauf. Nein.
Nein, natürlich. Aber wer das Cover Ihres Buches sieht, der könnte auf die Idee kommen, des neuen Buches. Sie wären ein großer Freund der Bomberjacke oder Skaterjacke, richtig?
Ja, bin ich auch.
Ach.
Ja, trage ich auch sehr viel.
Ja, es ist auch eine schöne Jacke.
Das ist meine Art der Übergangsjacke, die flottere Version, wenn Sie so wollen.
Gut, was würde passieren, wenn man jetzt in so einer Bomberjacke die Tagesschau machen würde? Würde auch nicht gehen, ne? Die kriegen da alles vorgeschrieben, oder?
Ja, es ist vorgeschrieben nicht, aber das würde ich jetzt auch persönlich nicht machen, weil wenn ich Nachrichten gucke, möchte ich mich von der Kleidung des Moderators, der Sprecherin, nicht irritieren lassen. Und das ist ja auch bei uns so. Bei uns ist ja die Nachricht, steht ja im Mittelpunkt, nicht ich. Und ich muss mich dann halt dezent dazu mogeln.
Apropos dazu mogeln, also Pannen mogeln sich manchmal auch rein in die Tagesschau, haben wir gehört, ne? Hier zum Beispiel eine. Mhm.
Mhm. Freudenstimmung in München. Einen Tag nach dem Gewinn des DFB-Pokals ist der FC Bayern von tausenden Fans auf dem Marienplatz empfangen worden. Eine Woche nach der Meisterschale konnte das Team von Trainer Guardiola seinen Anhängern auch den goldenen Pokal präsentieren.
Ja, schöner Versprecher. Was passiert denn da hinterher in der Redaktion? So Geldabzug oder lacht man drüber?
Nee, die lachen immer, sagen dann nochmal, sag nochmal, wie heißt der?
Aber es gibt ja, im Fußball gibt es Angstgegner, ja? Haben Sie auch Angst, manche Wörter, vor denen man Respekt hat?
Ja.
Was weiß ich, Myanmars Regierungschefin Aung San Suu Kyi kommt nach Massachusetts oder
ja,
sowas.
Ja, genau. Massachusetts ist wirklich auch ein unschönes Wort, mag ich nicht so gerne. Und auch Wissenschaftsausschuss. Also wenn man da müde ist, dann hat man das, wenn ich das jetzt, dann zischt man ja in einer Tour. Also Zischlaute sind nicht schön. Es gibt auch, was hatte ich denn?
Das aber ich habe sogar einen griechischen Zungenbrecher. Ne? Ich blamier mich jetzt mal so. Mia pa pia ma pia pa pia, mia pa pia me pa pia. War Deutsch schlimm? Oder zu verstehen.
Ich habe keine Ahnung, was sie da gesprochen haben.
Okay, es sollte heißen eine Ente, aber welche Ente? Eine Ente mit kleinen Enten.
Ah, mehr Papja. Papja ist es dann. Ja, okay.
Aber Sätze können Leben verändern. Ja, Sie sprechen ja heute Abend zum Beispiel die Tagesschau 20 Uhr wieder. Mhm. Könnten Sie da nicht bei der Wetteransage ein Auge zukneifen oder so als heimlichen Gruß an alle von Bremen 2? Wie wär's?
Nee, mache ich nicht. Das haben mich schon so viele gefragt. Oder leg doch mal. Jens macht das ja. Jens Riva, der legt dann so seinen Stift von links nach rechts. Der kündigt das ja auch auf Facebook an. Und ich weiß einfach, ich würde mich die ganze Zeit darauf konzentrieren, jetzt irgendwas zu machen. Und dann verspreche ich mich. Und das ärgert mich dann. Und deswegen mache ich es nicht.
Na gut, es gibt aber wirklich gute Sätze, ja. Ein berühmter Grieche, nämlich Sokrates, der hat mal gesagt, wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Was wollen Sie denn noch werden, Frau Zervakis?
Noch entspannter. Also ich möchte mich weniger von Hektik beeinflussen lassen. Das kriege ich nicht so gut hin manchmal. Ich kriege das immer super hin, wenn ich in Griechenland bin und da meine Akkus auflade und da wirklich auch nichts mache, dann hält dieser Zustand, dieser Aggregatzustand 2 Monate an und dann bin ich wieder komplett im Hektik-Modus angekommen und auch in diesem, ja, dieses Tak, 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 es muss eher diese Taktung, das macht mich manchmal wahnsinnig und da würde ich gerne entspannter mit umgehen können.
Wie gut können Sie denn nichts machen?
Sehr gut. Also an Tagen, wo ich kann ich einfach nichts machen und ich wundere mich, wie schnell der Tag vorbeigeht. So, das sind diese Tage, wo man denkt, ich mache heute mal nichts. Vielleicht mache ich nachher noch das. Und merkt dann im Laufe des Tages, du wolltest ja noch das machen, kriege ich nicht mehr unter. Weil jetzt mache ich ja gar nichts.
Hausbesuche auf Bremen 2. Heute waren wir bei Linda Zervak. Es war mir ein wirklich absolutes Vergnügen, da sein zu dürfen mit allen Hörern. Dankeschön.
Ja, ich hoffe, es war einigermaßen okay, auch wenn die Schuhe ausgezogen werden mussten.
Was heißt denn hier einigermaßen okay? Unterstapel. Nein, es war wirklich ganz fabelhaft. Schön, dass Sie
das
da waren.
Das freut mich
Dankeschön.
Sehr. Danke.
Ja, und mehr von ihr gibt es dann heute 20 Uhr im Ersten, da ist sie in der Tagesschau. Und dies auch noch in 2 Wochen ist sie auch bei 3 nach 9 im Radio Bremen TV. Und noch was, nämlich nächster Hausbesuch, ja, ist nächsten Freitag. Dann geht's heim zu Schauspieler und Bestsellerautor Joachim Meyerhoff und der nun bekommt Besuch von Kollegin Katrin Krämer. Nächsten Freitag, 18 Uhr, dann hier auf Bremen 2. Mein Name ist Tom Grote. Ja, einen wirklich fabelhaften Abend Ihnen. Tschüss.